HR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
28. Dezember 2004. Der Todestag der amerikanischen Schriftstellerin Susan Sontag.
Es gibt Füchse und es gibt Igel. Füchse wissen viele Dinge. Igel wissen eine große Sache. Diese Sätze des griechischen Dichters Archilochos deutet der russisch-britische Philosoph Isaiah Berlin ideengeschichtlich. Soll heißen, Monisten, die Igel unter den Denkern, suchen lebenslang nach dem einen Prinzip, das der Vielfalt des Lebens einen Sinn verleiht. Pluralisten dagegen, die Füchse, streben nach einer Fülle von Erkenntnissen, ohne sie vereinheitlichen zu wollen. Susan Sontag war ein Fuchs, kein Igel, sagt ihr Sohn David Reeve.
Meine Mutter war einfach an allem interessiert. Ihre Neugier, ihre Wissbegierde nahmen nicht ab mit den Jahren. Oft wird Appetit ja geringer im Alter. Aber ihr Hunger nach intellektueller und kultureller und ästhetischer und sinnlicher Erfahrung war unstillbar bis zum Ende.
Kein Gegenstand, den Susan Sontag für zu abgelegen, dumm oder irrelevant hielt. Amerikas scharfsinnigste, einflussreichste und streitbarste Intellektuelle des vergangenen Jahrhunderts schrieb und sprach, oft provokant, über alles. Popkultur und Politik, Pornografie und moderne Medien, Kafka, Brecht, Alfred Döblin, Walter Benjamin, Fotografie und postmoderne Malerei, die Bühne, das Kino, Science Fiction. Sie veröffentlichte Romane, vor allem aber Essaybände und Artikel in Zeitschriften wie dem New Yorker, Vanity Fair und, ja wirklich, House and Garden, dort über abendländische Gartenarchitektur. Sie, die schillernde, glamouröse, mit riesigen dunklen Augen und schwarzer Mähne, von Kritikern spöttisch als literarisches Pin-Up-Girl bezeichnet, wurde zu Vorträgen und in Fernseh-Talkshows geladen, wo sie enthusiastisch Sartre oder Roland Barthes erklärte. An der Universität Tübingen hielt sie Poetikvorlesungen.
Ich habe mit ihr auch Dinge besucht, die ich normalerweise nicht angucken würde, Videoinstallationen von Künstlern, mit denen sie befreundet war.
Erinnert sich Anna Leube, Susan Sontags Lektorin beim Hansa Verlag.
Theater, Operninszenierungen, sie liebte das Ballett. Sie war wirklich neugierig auf alles. Also vom Film weiß man ja, von Literatur ohnehin. Aber es ging weit darüber hinaus. Es war moderne Kunst, es war alte Kunst. Also ich kann mir gar kein Thema denken, das sie nicht interessiert hat. Sie hatte diesen Kulturhunger.
Ein Thema, das sie buchstäblich nicht losließ, der Körperkult. Die Inszenierung von Schönheit, Kraft und Gesundheit in der heutigen Welt. Und ihre Kehrseite, die gesellschaftliche Dämonisierung von Krankheit, Tuberkulose im 19., Krebs und AIDS im 20. Jahrhundert. Dreimal erkrankte sie selbst schwer an Krebs. Zweimal überwand sie ihn, trotz ungünstiger Prognose. Heute vor 15 Jahren starb Susan Sontag, die Dark Lady der amerikanischen Literatur, wie man sie nannte, mit 71 Jahren an Leukämie.
You must know everything.
Man muss alles wissen. Davon war meine Mutter überzeugt. Und ich glaube, wenn man so sehr auf alles neugierig ist, das macht es besonders schwer zu sterben.
In einer Art Abschiedsbuch beschreibt David Reeve das Sterben seiner Mutter als ein unbedingtes Leben wollen. Sie unterzog sich qualvoller Behandlungsmethoden und weigerte sich, ein Nicht-mehr-Dasein auch nur in Betracht zu ziehen. Fast bis zuletzt verfasste sie Listen mit Restaurants, deren Besuch sie plante, machte Reisepläne, entwarf Schreib-, Film-, Theaterprojekte.
Meine Mutter konnte vom Leben nicht genug bekommen. Ich habe nie einen anderen Menschen kennengelernt, der das Leben so uneingeschränkt liebte wie sie. Und ich bin mir fast sicher, auch wenn die im letzten Abschnitt ihres Lebens so oft geäußerte Hoffnung wahr geworden wäre und sie tatsächlich 100 statt nur 71 Jahre gelebt hätte, auch dann hätte nichts sie mit dem Tod versöhnen können.
Susan Sontag sprach Französisch, Spanisch, Italienisch und scherzte darüber, dass sie gerade bei der von ihr so geliebten deutschen Literatur auf Übersetzungen angewiesen war.
I'm the world's greatest Germanist who doesn't read German.
Ich bin die großartigste Germanistin der Welt, die kein Deutsch lesen kann.
2003, ein Jahr vor ihrem Tod, wurde Sontag in der Frankfurter Paulskirche der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen. In ihrer Dankesrede, die ironischerweise nur deutsch übersprochen archiviert worden ist, erzählte sie vom lebensrettenden Einfluss, den Bücher auf sie hatten, als sie ein Kind war.
Zugang zu Literatur, zur Weltliteratur, bedeutete dem Gefängnis der nationalen Eitelkeit, der Spießbürgerlichkeit, dem zwanghaften Provinzialismus, dem stupiden Schulunterricht, dem scheiternden Schicksal, dem Unglück zu entkommen. Literatur war der Pass, der Zutritt in ein reicheres Leben, in die Sphäre der Freiheit.
Einen Großteil ihrer sogenannten Kindheit, wie sie stets abschätzig formulierte, verbringt Susan Sontag, geboren 1933, mit ihrer früh verwitweten, depressiven und alkoholkranken Mutter sowie ihrer Schwester in einem heruntergekommenen Wohnwagenpark am Rande von Arkansas, am Ende der Welt. Es herrschen Herzenskälte und geistige Enge. Früh zeigt sich, wie intelligent Susan ist. Mit 3 Jahren lernt sie lesen, mit 5 wird sie eingeschult. Am 2. Schultag rückt sie eine halbe Klassenstufe auf, am nächsten eine weitere. Am Ende der 1. Woche geht sie in die 3. Klasse. Als sie 12 Jahre alt ist, heiratet die Mutter wieder und die Familie zieht nach Los Angeles. In einer Buchhandlung auf dem Hollywood Boulevard entdeckt die pubertierende Romane von Tolstoi, Kafka und Hermann Hesse. Susan blüht auf. Sie liest Thomas Manns Zauberberg, lädt sich ein zum Tee bei dem berühmten Exilautor und ist bitter enttäuscht, wie wenig ernst der Nobelpreisträger die schüchterne 15-jährige Schülerin nimmt.
Einsam und literaturberauscht,
nennt sie ihre Jugend. Mit 16 Jahren wechselt sie zum Studium an die Universität von Chicago. Mit 17 heiratet sie ihren Dozenten, den damals schon namhaften Soziologen Philip Reeve. Mit 19 bekommt sie einen Sohn, ihr einziges Kind. Sontag absolviert das College in 2 Jahren statt der üblichen 4. Mit einem Stipendium geht sie zum Masterstudium nach Harvard. Ihr Schwerpunkt? Religionsphilosophie. 1958 folgen Forschungsaufenthalte in Oxford und an der Sorbonne. Paris, ein Befreiungsschlag für die im prüden Amerika und überwiegend in Kleinstädten Herangewachsene. Bald zählt sie zur Pariser Bohème, was typischerweise heißt:
um 11 Uhr in einem Chambre de Bonne aufwachen, Lunch in einem billigen Bistro, den Nachmittag im Old Navy oder in einem anderen, nicht ganz so hippen Café am Boulevard Saint-Germain, ein Baguette-Sandwich, bevor man sich zögerlich zum 1. oder 2. oder 3. Film an der Cinémathèque begab, los mit deinen Freunden zu einer Bar, die so richtig berüchtigt war, und dann nicht vor 3 Uhr morgens. Und wenn man seinen Job richtig gemacht hat, nicht allein ins Bett.
Nach ihrer Rückkehr in die USA 1959 mietet Susan Sontag eine Wohnung in New York und lässt sich scheiden. Um Geld zu verdienen, beginnt sie zu schreiben. Romane, die weniger erfolgreich sind, kulturkritische Aufsätze, über die bald geredet wird. Susan Sontags Durchbruch erfolgt 1964 mit Anmerkungen zu Camp. Camp ist im angelsächsischen Raum in den frühen 60er Jahren ein Codewort der schwulen Subkultur und eine Haltung, die es seriösen Intellektuellen erstmals erlaubt, Kitsch und Trash und alle erdenklichen Auswüchse der Massen- und Konsumkultur sowohl tiefgründig zu analysieren als auch ironisch zu genießen. Wenige Jahre zuvor hat sich Sontag noch heimlich ins Kino geschlichen, um mit schlechtem Gewissen einen Jazzfilm zu sehen. Jetzt erstellt sie Listen mit Camp-Phänomenen. Tiffany-Lampen und Bellini-Opern, Andy Warhol und Greta Garbo oder Erich von Stroheims Marlene-Dietrich-Filme.
Dass sich an der unverschämten Energie und dem Witz einer Art von Performance, die man Happenings nannte, meine Freude hatte, verringerte nicht die Bedeutung, die Aristoteles und Shakespeare für mich hatten.
Erklärt Susan Sontag später einmal. Oft wird sie missverstanden, von Jüngern des Camp wie von bürgerlichen Kritikern, die den Untergang des Abendlandes befürchten. Intellektuell im alten Europa verwurzelt, allenfalls noch in der klassischen Avantgarde, geht es Sontag nie darum, den Kanon der Hochkultur plötzlich zu schmähen, zugunsten von Erzeugnissen einer seichten Unterhaltungsindustrie.
Gewiss gibt es eine Hierarchie. Wenn ich zwischen den Dors und Dostojewski wählen müsste, dann würde ich selbstverständlich Dostojewski wählen. Aber muss ich denn wirklich wählen?
Ihr Camp-Aufsatz macht Susan Sontag zum intellektuellen Star und zur öffentlichen Figur. Sie beginnt, sich als Menschenrechtsaktivistin zu engagieren. Sie provoziert, zieht Kritik auf sich. Von den bürgerlichen Liberalen, als sie die weiße Rasse den Krebs der Gesellschaft nennt. Von den Linken, als sie zu Solidarność-Zeiten den Kommunismus als Faschismus mit menschlichem Angesicht bezeichnet. In Ungnade bei weiten Teilen der amerikanischen Bevölkerung fällt Sontag, als sie nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ihre Landsleute mahnt, darüber nachzudenken, ob sie nicht selbst mitverantwortlich sind für den Hass, der den USA aus so vielen Orten der Welt entgegenschlägt. Als Nestbeschmutzerin wird sie beschimpft. In Europa dagegen, in Deutschland besonders, gilt die vehemente Kritikerin der Bush-Administration und der Invasion in den Irak als inoffizielle Botschafterin eines anderen, weltoffenen, nicht nationalistisch verblendeten Amerika. Eine Rolle, die sie gleichwohl mit Unbehagen erfüllt.
I don't represent America.
Ich repräsentiere Amerika nicht. Wenn ich überhaupt für etwas stehe, dann für eine bestimmte Art der Literatur und eine bestimmte Vorstellung von moralischer Verantwortung. Und für die Pflichten, die jemand hat, der nach Prinzipien des moralischen Gewissens handelt.
Susan Sontag ist eine hartnäckige Atheistin. Sie glaubt an die Wissenschaft, an die Vernunft und fast schon pathetisch an Wahrheit. Schriftsteller, so Sontag, besäßen eine privilegierte Form der Welterfahrung, die zur Wahrheit verpflichte.
My job as a writer is to pay attention to the world.
Es ist meine Aufgabe, die Weltgeschehnisse aufmerksam zu verfolgen. Vielleicht bin ich genau deshalb Schriftstellerin geworden. Man hat eine Art Freibrief und eine ganz besondere Motivation, so viel Leben, so viel Wirklichkeit wie eben möglich aufzunehmen.
To the greatest amount of reality that you can take in.
So viel Leben, so viel Wirklichkeit. Susan Sontag besteht darauf, nur über Dinge zu sprechen, die sie unmittelbar erfahren hat.
Mein wichtigstes Kriterium ist, dass ich die Wahrheit sage, wenn ich mich öffentlich äußere, dass ich nichts vereinfache, keine Komplexitäten reduziere. Wenn Leute mir zuhören, habe ich die Verantwortung, nur über Dinge zu reden, die ich wirklich weiß. Ich würde zum Beispiel nicht über Länder reden, die ich nicht bereist habe.
Während des Vietnamkriegs besucht Sontag die Stadt Hanoi. Im Bosnienkrieg lebt sie 3 Jahre lang im von Heckenschützen umlagerten Sarajevo und hält das aus, die Todesgefahr. Nicht jeder tut oder kann das. Wie den Horror vermitteln. 1977 beklagt Susan Sontag in einem berühmt gewordenen Aufsatz die abstumpfende Wirkung von Kriegsfotos. 2003, in ihrem Essay »Das Leiden anderer betrachten«, revidiert sie diese an Baudrillard geschulte bildkritische Haltung. Gegen die zynische Behauptung, dass eine Abfolge von Gräuelbildern im allabendlichen Fernsehen die wirklichen Schrecken belanglos mache, setzt sie jetzt den Appellcharakter von Bildern. Bilder, der Ästhetisierung des Grauens zum Trotz, schreibt sie, können das aufrütteln. Und Worte? Eine Veranstaltung in Köln 2003, ein gutes Jahr vor ihrem Tod, beendet Susan Sontag mit einem Bekenntnis zu deren Kraft.
Literatur? Das ist Weisheit und Nahrung für Herz und Verstand.
What literature is finally about is wisdom. It's some kind of nourishment for the heart and for consciousness.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an Susan Sontag, die am 28. Dezember 2004 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.